Ich lese den heutigen Predigttext zum Hebräer, zum 6. Kapitel. Wenn Gott es zulässt, wollen wir nun weitergehen. Denn eines steht fest: Wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von Neuem der öffentlichen Schande aus. Wie ist es, um einen Vergleich zu gebrauchen, bei einem Acker, der durch häufigen Regen gut bewässert ist? Wenn er Pflanzen wachsen lässt, die denen, die ihn bebauen, von Nutzen sind, steht er unter dem Segen Gottes. Wenn er aber nichts als Dornen und Disteln hervorbringt, ist er unbrauchbar. Er zieht den Fluch Gottes auf sich und wird schließlich abgebrannt. Der heutige Text ist ein bisschen härtere Kost. Es ist wohl einer der meist diskutierten Texte unter christlichen Gruppierungen. Und ich habe in einem Kommentar sage und schreibe 10 unterschiedliche Deutungen gefunden zu diesem Text, die sich zum Teil im Grossen und manchmal auch nur im Kleinen unterscheiden haben. Warum ist der Text so wichtig? Es scheint, als ob es hier ums ewige Heil würde gehen. Es scheint so, als würde es darum gehen, dass man den Segen, den man in Ewigkeit hat, wieder verlieren kann. Der Text macht den Eindruck, als könnte man irgendwie den Preis vom Himmel verspielen. Und ihr merkt schon an meinen Formulierungen. Ich betone so, es scheint so. Denn einige Ausleger verstehen den Text genauso und müssen dann ziemlich viele theologische Klimmzüge machen und den Text irgendwie ins Gesamtbild der Bibel einzufügen. Wenn man den Text so versteht, dass man als Christ irgendetwas machen kann und die Rettung verspielen, dann hat man nämlich ein grosses Problem. Nämlich der Widerspruch zu ganz vielen anderen Stellen. Im Johannesprolog, im 1. Kapitel vom Johannesevangelium lesen wir: All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also alle Menschen, die an Jesus glauben und ihn aufnehmen, die bekommen den Status eines Kind Gottes. Wie um alles in der Welt kann man den Status eines Kind wieder verlieren? Jeder, der älter ist, weiß, dass man älter bleibt. Egal wie alt das Kind wird und egal was es macht. Und ich erinnere dazu auch nochmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Sich noch mehr vom Vater abkehren und noch mehr das machen, was dem Vater nicht passt, kann man gar nicht. Aber trotzdem ist es dem Sohn möglich gewesen, zu seinem Vater zurückzukehren. Das Unmögliche, was wir in diesem Text gehört haben, kann sich also unmöglich auf das beziehen. Selbstverständlich ist es für einen Menschen möglich, sich von Gott loszusagen. Auch ein Gläubiger kann Gott verfluchen und in Gottes Ferne gehen. Das ist das, was der verlorene Sohn hat gemacht. Und es ist auch möglich, dass Menschen in der Gottes Ferne sterben, weil sie zeitlebens nicht mehr zurückkehren. Aber das heisst nicht, dass sie die Möglichkeit nicht hätten. Und das ist, da ist die Botschaft der Bibel eindeutig. Egal, was für einen grossen Sünder wir sind, wir haben immer die Möglichkeit, zu Gott umzukehren. Wenn das am Hebräer nicht ums ewige Heil geht, um was geht es denn? Ich denke, dass es um einen Lohn geht, wo gläubige Christen erhalten, zusätzlich zum ewigen Leben. Was meine ich damit? Ich lese euch einen Abschnitt vor aus dem 1. Korinther 3, wo das noch einmal darlegt. Paulus schreibt: Das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wurde. Es greift hier wieder das Bild auf vom Fundament. Und Paulus sagt, das Fundament ist Jesus Christus. Der Weiterbau auf diesem Fundament jedoch, der liegt in unserer Hand. Und wir haben die Wahl, ob wir mit wertvollen oder mit wertlosen Materialien weiterbauen. Arbeiten für Gott, das meint nicht, dass man sich vor Kirche anstellen lässt. Also vielleicht auch, hoffe ich. Es meint vor allem, immer dann, wenn ihr Gottes Willen tut. Dann, wenn ihr etwas aus Liebe zu Gott macht. Dann, wenn ihr nicht etwas macht aus selbstsüchtigem Motiv. Wir finden in der Bibel ganz zahlreiche Aussagen von Jesus, wie wenn einer kein Hömmli hat und du hast zwei, dann gib ihm eins. Und so weiter und so fort. Wer das allerdings aus selbstsüchtigem Motiv macht, wer das macht aus Anerkennung bei den Menschen, oder einfach, weil es ihm selber so ein tolles Gefühl gibt, er hat nicht verstanden, um was es geht. Wir sind aufgefordert, für Christus zu arbeiten auf dieser Welt, seine Diener zu sein, seine Nachfolger zu sein. Und wir können das unglaublich minimalistisch tun. Dann bauen wir mit Stroh. Oder wir können grosszügig im Eifer noch auch gerade die extra Meilen gehen. Mehr machen, als man eigentlich sollte oder müsste. Das ist Bauen mit Gold. Man kann es faul oder fleissig sein. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, es geht nicht darum, ob die Aufgabe, die du machst, gross oder wichtig ist. Viel entscheidender ist die Art und Weise, wie wir sie machen. Auch dazu gibt es ganz klare Aussagen von Jesus. Und deine Arbeit, die du für Gottes Reich auf dieser Welt machst, die vergleicht der Paulus eben mit dem Bauen von einem Haus. Das Fundament ist Jesus Christus. Und das, was du drauf baust, nur das wird geprüft. Und entsprechend von dem wirst du belohnt. Dabei geht es also nicht um deine Errettung. Denn auch der wird gerettet sein, der sein ganzes Werk abbrennen lässt. Ein Ausleger hat das Prinzip mit einem Lohnsystem verglichen, das wir heute noch kennen. Nämlich ein Lohnsystem, das darauf basiert, dass es einen garantierten Grundlohn gibt und dass es nachher für zusätzliche Leistungen, Provision oder Boni gibt. Und ungefähr so kann man sich das vorstellen. Das Fundament ist der Grundlohn. Das ist die Errettung. Das ist die Gnade. Die Provision, die es vielleicht zusätzlich gibt, ist das, was es dafür gibt, für das, was wir gemacht haben. Grundlohn, Errettung, der Boni wäre der Lohn. Und ich denke, dass es im Hebräer 6 um das geht. Dass der Autor seinen Leser sagen will, hey, gebt Einsatz für Gott. Es geht nicht darum, dass ihr euer Heil verliert, aber es geht darum, dass ihr euren Lohn könntet verspielen. Und ich denke, dass es so ist, weil es hervorragend in den Kontext passt. Die, die letzte Sonntag hier waren, haben die Predigt gehört über die 6 Fundamentsteine vom christlichen Glauben. Die, die nicht da waren, dürfen das Handout herunterladen, das ist auf der Webseite. Und er redet zuerst vom Fundament. Und er zeigt, Glaube an Gott, Taufe, das ewige Gericht, das sind Fundament. Und dann sagt er, wenn Gott es zulässt, wollen wir nun weitergehen. Also weg vom Fundament, hin zum Ausbau von diesem Haus. Weg von der Basis, hin zu dem, wo nachher kommt. Weg von dem, wo Gott hat gelegt, hin zu dem, wo wir bauen. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum ich denke, dass es hier nicht um ewiges Heil geht, sondern um den zusätzlichen Lohn. Und das ist der starke Bezug zu der alttestamentlichen Geschichte von Israel bei Kadesh Barnea. Das ist die Geschichte, die wir vorhin in der Lesung gehört haben, wo sich ziemlich happig antönt. Und wo man sich vielleicht ein bisschen fragt, wo ist jetzt der gnädige Gott geblieben in diesem Kapitel? Ich denke, wir müssen den Abschied im Hebräer wirklich aus der Sicht dieser Geschichte deuten. Denn vorher sind andauernd Bezüge zu Israel in der Wüste und zum Einzug ins verheißene Land vorhanden. Für uns sind die schon 6 Wochen her, als wir dann im Kapitel 2 und 3 waren. Aber wer den Brief liest, der hat die noch im Kopf. Denn die Situation, in der die Israeliten drin waren, in dieser Geschichte, die wir gehört haben, die ähnelt sehr, sehr stark der Situation der Leser vom Hebräerbrief. Ich lese nochmal den entsprechenden Abschnitt in einer anderen Übersetzung. Der Autor schreibt: Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die die himmlische Gabe geschmeckt haben und die des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und die das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Israel erfüllt die ganze Aufzählung, die er hier macht. Ist Israel erleuchtet gewesen? Erleuchtet meint nicht, dass man irgendwie im Nirvana gelandet ist, sondern Erleuchtung meint, dass man es erkannt hat, dass man es verstanden hat. Und ich glaube, das kann man von Israel, von dieser Generation von Israeliten behaupten. Viele haben vielleicht Gott vom Hören sagen gekannt, von ihren Vorfahren, Abraham, Isaac und Jakob. Und das ist so geblieben, bis der Mose nach Ägypten ist zurückgekommen. Und dann haben sie Gottes Macht erlebt. Wie der Gott, den sie vom Hören sagen kennt, die 10 Plagen Ägypten bodiget und sie aus der Sklaverei befreit. Die dunklen Ahnungen, die sie von Gott hatten, werden hier in ein helles Licht gerückt. Gott erscheint sogar selber als ein Licht, als eine Feuersäule, die sie auf dem Weg ins verheißene Land begleitet. Die Generation hat Gott erkannt. Hey, hat die Generation die himmlischen Gaben geschmeckt? Und ein Schmecken steht in diesem Kontext. Der meint es nicht einfach mal so ein bisschen probieren, sondern es meint nehmen, richtig hören, abschlucken, verdauen und wirklich in sich aufgehen. Und das haben sie auf jeden Fall, auch mehr als jede andere Generation. Und sie haben sich ja vom Himmelsbrot ernährt, vom Manna, das direkt von Gott ist gekommen. Sie sind am Heiligen Geist teilhaftig geworden. Ja, wir lesen in der Geschichte vom Exodus, dass der Heilige Geist über 70 Älteste vom Volk Israel ist gekommen und das ganze Volk gesehen hat, wie der Geist Gottes auf diesen Männern ruht und somit unter ihnen lebt. Haben sie Gottes Wort geschmeckt? Auf jeden Fall. Sie haben Gottes Reden so gehört, dass sie den Mose gebeten haben, er soll das abstellen, das sei so schlimm. Gott soll nur mit dem Mose reden. Sie haben Gottes Wort bekommen im Bund, den 10 Gebote. Auch das haben sie gehabt. Haben sie die Kräfte vom zukünftigen Zeitalter gespürt? Ja, sie haben zahlreiche Wunder erlebt. Sie haben die Macht von Gott gesehen, wenn er ein Meer teilt, wie Wasser aus Felsen rauskommt und eben das Brot vom Himmel fällt. Und Zapperlot, man kann glaube wirklich sagen, keine Generation von Menschen im Alten Testament hat so viele Beweise gehabt für die Existenz von Gott. Und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Trotzdem verlässt sie den Mut. Gott hat sich so oft bewiesen, sie hat ihm so ein Vertrauen und in das Land hineingehen, wer ihnen schenken will. Aber sie machen es nicht. Und dann reißt Gott den Geduldsfaden. Sie haben in der Lesung umschrieben gehört. Sie müssen zurück in die Wüste. 40 Jahre Wüstentrail, bis die ganze Generation verstorben ist, die sich jetzt geweigert hat, Und da sehen wir, das Gericht geht über diese Generation. Über die, die dann selber entschieden haben. Nicht über ihre Kinder. Ihre Kinder müssen leiden unter dem Ganzen. Aber das Gericht ist an diese Generation ergangen. Ist denn diese Generation das Volk von Gott geblieben? Hat diese Generation ihr ewiges Heil verspielt? Wir lesen nichts davon. Sie bleiben Gottes Volk. Sie bleiben bei ihm. Der Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, bleibt gültig. Das Fundament, das Gott geleitet hat mit der Erwählung von Abraham, das bleibt bestehen. Sie bleiben sein Volk. Aber der Lohn, den sie hätten bekommen können für ihren Glauben, den haben sie verspielt. Das ist ein weiterer Hinweis, dass es so muss sein, ist auch, dass Mose und Aaron in der Wüste verstorben sind. Und von denen wissen wir ziemlich sicher, dass sie das ewige Heil nicht verspielt haben. Die Israeliten haben also lediglich den Lohn verloren, den sie für ihren Glauben und ihr Vertrauen hätten bekommen, das verheißene Land. Und nachdem Gott sein Urteil hat gesprochen, hat es ihnen plötzlich Leid da. Wir haben das in der Lesung gehört. Und sie wollen eine Buße tun, im biblischen Sinn, eine Sinneswanderung durchlaufen und umkehren und es von jetzt an anders machen. Und das ist ziemlich hinten raus. Es war unmöglich gewesen, für diese Generation Buße zu tun. Sie haben es dann probiert, ohne Gott ins verheißene Land einzuziehen und haben Gehörig auf den Sack bekommen. Die Kanaaniter haben sie zurückgetrieben und ihnen ist nichts anderes geblieben, als in diesen sauren Äpfel zu beißen und das Gericht auf sich zu nehmen. Die Situation von Israel in Kadesh Barnea ist sehr vergleichbar mit der der Adressaten des Hebräerbriefs. All die Adressaten haben Jesus liebhaftig erlebt. Auch sie sind erleuchtet worden, weil sie erkannt haben, das ist der Messias. Und sie haben sich vom Judentum abgewendet und sind Christen geworden. Auch sie haben himmlische Gaben bekommen. Sie haben sogar eine Brotvermehrung erlebt, zahlreiche Krankenheilungen. Auch sie haben den Heiligen Geist bekommen, der am Pfingsten ausgeschüttet wurde. Auch sie haben Gottes Wort geschmeckt in der Lehre von Jesus Christus. Und auch sie hat die Kräfte vom zukünftigen Zeitalter erlebt. Die ganzen Wunderzeichen, die Jesus hat da und die auch nach Pfingsten, wo Jesus schon im Himmel war, weitergegangen sind. Auch sie hatte also gute Gründe gehabt, zu glauben. Und trotzdem steht für die Generation die Abkehr von Jesus und die Rückkehr zum Judaismus zur Disposition. Und genau vor dem wird der Autor seine Leser warnen. Denn er ist davon überzeugt, dass sie würden ihren Lohn verlieren, wenn sie das möchten. Er ist sich sicher, dass es nicht mehr möglich wäre, Buße zu tun, zu einem späteren Zeitpunkt und vom Judentum sich wieder abzuwenden, zurück zum Christentum. Und warum glaubt er das? Warum meint der Autor, dass es so schlimm wäre, dass man einen Lohn könnte verlieren, wenn man jetzt einmal kurzzeitig zum Judentum zurückkehrt? Die ganze Generation von Israel aus dem 1. Jahrhundert hat all das erlebt, was ich vorhin aufgezählt habe. Die ganze Generation hatte mehr als alle anderen Grund gehabt, an Jesus als Messias zu glauben. Wenn wir von Jesus reden, dann ist er sehr weit weg, historisch meine ich. Und wir brauchen viel Glauben. Sie haben Jesus selber gesehen und erlebt, was er gemacht hat. Keine Generation hätte so viel Gründe gehabt, an Jesus als Messias zu glauben. Und trotzdem hat diese Generation ihn verworfen. Und Jesus spricht an unterschiedlichen Stellen ein Gericht aus über diese Generation. Und sehr exemplarisch finden wir das bei Matthäus. Da kommt der Pontius Pilatus vor, der römische Statthalter, der Jesus muss verurteilen muss. Und er lässt sich Wasser bringen und tut seine Hände in Unschuld waschen. ist also das biblische Bild, das wir bis heute kennen. Und er sagt er zum Volk, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Und da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Also die Generation hat sich ganz bewusst gegen Jesus als Messias entschieden, hat sie Tod beschlossen und gesagt, wir sind bereit, die Schuld für das auf uns zu nehmen. Und manchmal nimmt einem Gott sehr klar beim Wort. Der Autor vom Hebräerbrief war überzeugt, dass über die Generation von Israeliten ein Urteil gefällt ist. Und er war überzeugt, dass sie in ein Gericht werden kommen. Und er war überzeugt, dass jeder Gläubige, der jetzt die Kirche verlässt und zurückkehrt zum Judaismus, auch in das Gericht wird kommen. Und wenn wir in Geschichtsbücher schauen, dann kann man den Eindruck bekommen, dass er sehr, sehr recht hatte. 40 Jahre nach der Kreuzigung von Jesus ist Israel untergegangen. Genau 40 Jahre nach der Kreuzigung dürfen römische Truppen Jerusalem einkesseln und all die Juden, die sich dort versammelt haben, an ihrer Zahl gute Million, sind am Untergang geweiht. Die christliche Gemeinde hat wenige Jahre vor dem Ganzen Judäa verlassen. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass aufgrund von Verfolgung Christen Israel verlassen haben und nicht in das Gericht kamen. Und so verstehe ich den Text im historischen Kontext mit dem klaren Bezug zu Israel, dass er Angst hat, sie könnten ihren Lohn verlieren. Der Lohn, der die Errettung wäre aus dem Gericht, der über diese Generation wird kommen. Ich weiss, das war vielleicht ein bisschen starker Tupac heute Morgen und die hat zwei, drei Sachen gehört, die ihr noch nie gehört habt. Lest es gerne nachher und widersprechen wir nachher. Prüft alles und das Gute behaltet und den Rest halt nicht. Ich denke, um zu resümieren, der Text spricht nicht davor, dass wir das ewige Heil verspielen können. Unsere Errettung steht auf dem festen Fundament, das geleitet ist in Christus. All jenen, denen jedoch die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das können wir nicht verspielen. Aber die Bibel spricht auch klar davor, dass es sich lohnt, auf dieser Welt alles zu geben für Jesus. Für unseren Dienst für Jesus. Für unseren Dienst für Jesus dürfen wir einen Lohn erwarten. Und es lohnt sich, in dieser Welt anzustehen und zu Jesus zu stehen. Es lohnt sich, dafür belächelt zu werden, dass man noch an die Weihnachtsgeschichte glaubt. Es wird sich auszahlen, in dieser Welt gegen Strom zu schwimmen und den schmalen, schwierigen Weg zu gehen. Und egal, ob das gross oder klein ist. Jesus sagt immer, ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, wenn ihr zu Christus gehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Also selbst für so kleine Sachen bekommen wir einen Lohn. Das Fundament ist gelegt. Und es wird nochmal wiederholt, das Fundament ist sicher. Doch es darf noch ein bisschen mehr sein als ein Fundament. Der Autor wünscht sich, dass Christen reifer werden. Dass sie auf diesem Fundament etwas aufbauen. Dass sie im Glauben weiterkommen und nicht bleiben stehen bei den Anfangslektionen. Und ich denke, das ist eine von den Botschaften, die wir aus diesem Text mitnehmen dürfen. Wir sind Baumeister. Wir dürfen auf dieser Welt an Gottes Reich mitbauen. Und wir wollen uns abwenden, uns davon immer wieder ums Fundament zu drehen. Sondern, wenn Gott es zulässt, wollen wir nun weitergehen. Amen.